Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Jessica Sturmberg und diesen Themen. Momentan werden schwindelerregende Summen ausgegeben, damit der Schaden der Corona-Krise für die deutsche Wirtschaft möglichst begrenzt wird. Aber wie sollte das Steuergeld ausgegeben werden, sodass es effektiv ist? Daran wird in der Großen Koalition gerade gearbeitet. Insbesondere die Autokaufprämie ist dabei ein heiß umstrittener Punkt. In Frankreich ist eine solche beschlossen. Heute hat sich Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire mit Vertretern von Renault und Gewerkschaften getroffen. Worum es da ging, dazu gleich mehr. Und die Corona-Krise überlagert momentan alles, aber es gibt noch andere Themen, die drängen ebenfalls. Die Frage, wie geht es mit den Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien weiter? Die Koalition arbeitet gerade an dem Konjunkturpaket, das die Wirtschaft nach der Corona-Krise wiederbeleben soll. Die Gespräche haben um 14 Uhr begonnen und sollen heute nicht länger als bis 23 Uhr dauern. Und weil man sich Zeit nehmen will, ist dann auch noch nicht mit einem Ergebnis dann zu rechnen, sondern wohl erst morgen. Es geht ja auch um viel Geld und die Frage, wie dieses sinnvoll investiert wird. Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio. Die Konfliktlinien liegen auf dem Tisch. Wo sind die größten Probleme?
Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall mal auf die Altschulden der Kommunen beziehungsweise auf die finanzielle Lage der Kommunen zu schauen. Da wird es sehr deutlich, dass Union und SPD da sehr unterschiedliche Vorstellungen haben. Man ist sich in der Problembeschreibung, denke ich, durchaus einig, dass die Kommunen Hilfe brauchen, einen Schutzschirm brauchen. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer, die sind gesunken aus den Ticketverkäufen, zum Beispiel im öffentlichen Personennahverkehr. Da haben sich die Einnahmen quasi pulverisiert und die Kosten steigen, zum Beispiel bei der Versorgung von Arbeitslosen. In diesem Ziel ist man sich einig, aber wie will man es umsetzen? Die SPD, die setzt auf eine Altschuldenentlastung. Das ist ein Plan, den Olaf Scholz schon länger verfolgt. Die Union hat jetzt aber eine alternative Vorstellung präsentiert und die fordert, dass der Bund mehr Wohnkosten für Hartz-IV-Empfänger übernehmen soll. Das hätte quasi den Vorteil, dass das allen Kommunen zugutekommt, wohingegen eine Altschuldenentlastung vor allem ja besonders betroffenen Kommunen helfen würde, wo auch Ungerechtigkeiten oder gefühlte Ungerechtigkeiten beklagt wurden und wo gerade die Union auch sagt, nein, das wäre alles, die Kommunalfinanzen seien Sache der Länder, da solle sich der Bund auch raushalten. Also da wird munter gerungen. Ansonsten gibt es aus Papieren, die jetzt vorab bekannt geworden sind, verschiedene Forderungskataloge. Bei den Steuern kann man zum Beispiel noch mal reinschauen. Da will die SPD offenbar die Mehrwertsteuer befristet absenken. Die CDU hingegen will niedrigere Gewerbesteuer, eine zeitliche Ausweitung des Verlustrücktrags oder auch eine Senkung der EEG-Umlage, bessere Abschreibungsmöglichkeiten für Firmen. Also diese Liste ist lang und ich hatte auch das Gefühl, dass es angesichts dieser Fülle von ungeklärten Themen keine Überraschung war, als dann ein CDU-Sprecher quasi fast zeitgleich am Nachmittag um 14 Uhr mit dem Sitzungsbeginn verkündet hat, nein, man würde heute nicht zu einem Ergebnis kommen, denn die Summen sind groß. Die Ausgaben pendeln zwischen prognostizierten 75 und 100 Milliarden Euro, für die auch noch weitere oder sehr wahrscheinlich weitere Kredite aufgenommen werden müssen. Und es ist auch unklar bislang, in welcher Reihenfolge diese ganzen offenen Punkte verhandelt werden.
Also es gibt noch jede Menge Abstimmungsbedarf. Schauen wir mal auf Vorhaben, wo man momentan sagen könnte, da ist man sich schon einigermaßen einig.
Ja, wobei da auch der Konjunktiv ganz hilfreich ist. Man könnte sich einig sein beim Familienbonus. Das ist ein Anliegen der Sozialdemokraten, die daran denken, 300 Euro pro Kind an die Familien zu geben, um die Familien zu unterstützen. Aber die Familien sollen das Geld auch bitte dann ausgeben und damit den Binnenkonsum unterstützen. Armin Laschet, CDU-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, der kann sich sogar 600 Euro pro Kind vorstellen. Auf der anderen Seite der Wirtschaftsflügel der Union, Carsten Lindemann, der sagt, er habe selten so einen unausgegorenen Vorschlag gesehen, der so am Ziel vorbeischießt wie der Kinderbonus. Also auch da geht es in der Union munter drunter und drüber. Ich bin mal gespannt, was dann am Ende bei rauskommt.
Und wenn wir wieder bei den heiß umstrittenen Themen sind, dann müssen wir zur Autokaufprämie schauen. Da ist man sich ja nicht mal innerhalb der Union einig. Was ist denn da absehbar?
Ja, das ist quasi diese Kaufprämie, das ist quasi fast schon so ein Klassiker. Die Debatte läuft schon seit Anfang Mai. Es gibt einige Befürworter dieser Autokaufprämie, unter anderem Peter Altmaier, CDU-Wirtschaftsminister, kann sich 5 Milliarden Euro vorstellen. So sieht es sein Konzept offenbar vor, was es als Zuschüsse geben soll. Gestaffelt für Elektroautos, aber auch für moderne Benziner und Diesel, gestaffelt nach den Emissionen. Mit in diesem Team für Autokaufprämien sind der VDA, der Branchenverband, aber zum Beispiel auch Markus Söder. bayerischer Ministerpräsident. Viel Widerstand kommt aus der Unionsfraktion und auch innerhalb der SPD sind die Fronten längst nicht so klar. Saskia Esken hat heute noch mal gesagt, Geld für Verbrenner, für Kaufprämien für Verbrenner, das will sie nicht sehen. Stefan Weil, Ministerpräsident des Autolandes Niedersachsen, sieht das ganz anders und es gibt da noch verschiedene andere Möglichkeiten, die man jetzt erwägt, wie man die Autoindustrie fördern kann, zum Beispiel beim Aufbau von Ladeinfrastruktur oder auch Überlegungen, die Förderung, die es jetzt schon gibt für E-Autos, die sich die Industrie teilt mit der Politik, diese bis zu 6.000 Euro, dass das komplett von der Politik übernommen wird. Also auch da gibt es ganz unterschiedliche Überlegungen und man darf halt auch nicht vergessen, Bundestag und auch der Bundesrat haben dann noch ein Wörtchen mitzunehmen bei den Gesetzen, um die es dann gehen wird. Und im Bundesrat haben die Grünen dann auch noch ein Wörtchen mitzureden.
Vielen Dank, Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio zu den Verhandlungen der Großen Koalition um das milliardenteure Konjunkturpaket. Wir bleiben bei der Autokaufprämie, das heiß umstrittene Thema. In Frankreich ist sie bereits beschlossen, auch für Verbrennerfahrzeuge, wenngleich in geringerem Umfang als E-Fahrzeuge. Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire hat heute auch mit Blick auf den angekündigten Stellenabbau bei Renault Vertreter des Autobauers und Gewerkschaften eingeladen. Jürgen König, unser Frankreich-Korrespondent, wie wird denn die Prämie aufgenommen?
Na, sagen wir zwiespältig. Die Autobranche freut sich einerseits in der Hoffnung, mit der Prämie die übervollen Autobestände besser an die Frau, an den Mann bringen zu können, um dann auch mehr neue Autos zu produzieren. Andererseits ist die Sorge natürlich da, dass die Prämie nur mehr den Effekt haben könnte, dass Kaufentscheidungen einfach vorgezogen werden, dass der Markt nur gedopt werde, wie es heute ein Verbandsfunktionär nannte, dass die Prämie also nur ein kurzes Hoch mit sich bringen werde, aber keine strukturellen Verbesserungen.
Also ähnliche Bedenken wie auch bei uns hier. Ja. Warum ging es denn heute bei diesem Treffen? Da wurde ja nicht nur über die Prämie gesprochen. Also da geht es ja vor allen Dingen um die Frage, wie geht es weiter bei Renault? Wer will da was von wem?
Also konkret ging es heute bei Bruno Le Maire um das Montagewerk von Renault in Maubeuge im Norden Frankreichs. Die Gewerkschaften befürchteten die Schließung der Werke. Bei den Gesprächen heute wurde aber ein Zukunftsplan beschlossen. Über 2023 hinaus soll in Maubeuge ein Zentrum für Elektroautos und leichte Nutzfahrzeuge entstehen. Und noch etwas anderes wurde heute verhandelt. Renault will in Frankreich 4.600 Stellen abbauen. Und nur wenn die Gewerkschaften dem zustimmen, sollte es die staatliche Kreditbürgschaft über 5 Milliarden Euro geben. Diese Einigung aber wurde offenbar erzielt, denn Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire hat heute grünes Licht für diesen Kredit gegeben.
Es gibt ja immer mehr Lockerungen auch in Frankreich, wo die Ausgangsbeschränkungen ja deutlich strenger waren als bei uns. Wie nehmen die Franzosen diese Lockerungen wahr und was bedeutet das für die Wirtschaft?
Also, dass Cafés und Restaurants wieder öffnen können, auch Garten, Parks wieder betreten werden können, das wird die Stimmung im ganzen Land entschieden heben. Der Morgenkaffee vor der Arbeit, das Mittagessen mit den Kollegen im Restaurant, der Absacker nach der Arbeit, das alles sind feste Bestandteile des französischen Alltags. Und das ist auch für die Wirtschaft gut, es setzt positive Signale. Denn während der letzten knapp 3 Monate kam das Wirtschaftsleben in Frankreich praktisch zum völligen Stillstand. Der Staat hat mit Konjunkturprogrammen geholfen, unter anderem mit einem Solidaritätsfonds von 7 Milliarden Euro. Vor diesem Hintergrund atmet Frankreich heute förmlich auf, eben darüber, dass das öffentliche Leben wieder in Gang kommt.
Heute Morgen hat sich ja Wirtschaftsminister Bruno Le Maire noch pessimistisch gezeigt. Wie sind denn diese Äußerungen auch vor diesem Hintergrund einzuschätzen? Also er sieht ja da eigentlich eher schwarze Wolken für Frankreichs Wirtschaft aufziehen.
Also die Botschaft an die Franzosen ist schon die, glaubt nicht, dass die Corona-Krise jetzt vorbei ist, dass alles wieder einfach so weitergeht, wie es vor der Krise war. Damit zielt Bruno Le Maire darauf, dass die Vorsichtsmaßnahmen eben weiter gelten müssen. Daran will er erinnern, die Hygieneregeln, die Abstandsregeln. Und er zielt auf die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Das Härteste kommt noch. So hat Bruno Le Maire es heute in einem Radiointerview wörtlich gesagt. Bisher war die französische Regierung davon ausgegangen, dass das Bruttoinlandsprodukt in Frankreich um 8% schrumpfen würde. Nun soll das minus 11% betragen. Damit würde es sehr viel höher ausfallen als in Deutschland, wo das IFO-Institut einen Rückgang von 6,6% erwartet. Frankreichs Regierung will mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen gegensteuern. Es wird Hilfsprogramme geben für die Luftfahrt, für die Autoindustrie, für die Baubranche, den Tourismussektor, für Start-ups, auch für den Einzelhandel. Da werden zum Beispiel für einzelne Kaufhausketten mit staatlicher Hilfe Käufer gesucht. Aber eben alle Unternehmen werden nicht zu retten sein. Das weiß auch Bruno Le Maire. Und also bereitet er die Franzosen mit solchen Interviews, sagen wir, schonend darauf vor, dass die Erwartungen bitte nicht allzu groß werden mögen.
Die Lage in Frankreich eingeordnet von unserem Korrespondenten Jürgen König. Ganz herzlichen Dank. Vergangene Woche hatte die EU-Kommission ihren Wiederaufbauplan der europäischen Wirtschaft mit einem Volumen von 750 Milliarden Euro bekannt gemacht. Kommissionschefin Ursula von der Leyen sieht dafür ein schuldenfinanziertes Programm vor. 500 Milliarden Euro sollen als Zuschüsse und 250 Milliarden als Kredite an EU-Staaten vergeben werden. Damit das so umgesetzt wird, müssen alle 27 EU-Staaten das Programm einstimmig billigen. Noch gibt es Widerstände. Und so ist es an der Kommission, jetzt zu überzeugen. Was würde denn eigentlich mit dem Geld konkret gemacht? Heute haben die Kommissare für Agrar und Fischerei erklärt, wie sie die Mittel in ihren Ressorts einsetzen würden. Paul Vorreiter.
Nachdem die EU-Kommission ihren Wiederaufbauplan für die Zeit nach der Corona-Pandemie und den dazugehörigen Vorschlag zum nächsten EU-Haushalt präsentiert hat, befinden sich die Kommissare auf Werbetour. Je nach Zuständigkeitsbereich erklären die Mitglieder, wie viel für die jeweiligen Bereiche dabei rausspringt und versuchen so, die Mitgliedstaaten davon zu überzeugen, sich den Plänen anzuschließen. Heute waren die Bereiche Agrar und Fischerei dran. Die Kommissare Wojciechowski und Sinkevicius traten vor die Presse.
Very good news, I'm happy as a commissioner for agriculture to send this positive message for European farmers.
Er sei froh, positive Nachrichten an die Landwirte zu übermitteln, sagte Agrarkommissar Wojciechowski. Die guten Nachrichten versuchte er an Zahlen festzumachen. Im neuen Vorschlag der EU-Kommission für den Haushalt 21 bis 27 würden insgesamt gut 391 Milliarden Euro für die gemeinsame Agrarpolitik zur Verfügung stehen, 6 Milliarden Euro mehr als im auslaufenden mittelfristigen Haushaltsplan. Und das seien nochmal gut 26 Milliarden Euro mehr als im ursprünglichen Vorschlag aus dem Jahr 2018. Der größte Zuwachs sei dabei für die zweite Säule der gemeinsamen Agrarpolitik vorgesehen. Säule 1, das sind die Direktzahlungen an Landwirte nach Betriebsgröße. Säule 2, das sind die Ausgaben für Umweltschutz, ländliche Entwicklung sowie einen nachhaltigen Umbau der Landwirtschaft. Der soll also am stärksten profitieren. Wojciechowski scheint zu wissen, dass er die Landwirte auf seine Seite holen muss. Groß ist nämlich die Verärgerung über die vielen Vorgaben, die der europäische Grüne Deal abverlangt. Europäischer Grüner Deal, das ist das Maßnahmen- und Gesetzespaket, mit dem die EU-Kommission Europa bis 2050 zum ersten treibhausgasneutralen Kontinenten machen will. Darin enthalten eine neue Biodiversitätsstrategie und eine Strategie zur nachhaltigen Produktion von Lebensmitteln. Und diese beiden erfordern von den Landwirten unter anderem, mehr auf Ökolandbau zu setzen, Betriebsflächen für die Erholung der Artenvielfalt zu reservieren, außerdem drastisches Zurückfahren von Pestiziden. Wojciechowski versprach, zur Erfüllung der Vorgaben dieses europäischen grünen Deals stünden im Vorschlag 16,5 Milliarden Euro mehr zur Verfügung.
Last week the Commission presented the recovery plan, where we added serious firepower to our arsenal.
Der Wiederaufbauplan der Kommission sehe zusätzliche Feuerkraft vor, so beschrieb Fischereikommissar Sinkevicius die aus seiner Sicht positiven Aspekte des Vorschlags. Für den Europäischen Meeres- und Fischereifonds würde der aktuelle Vorschlag der Kommission eine Steigerung um zusätzlich 8% vorsehen. Also auch hier nur gute Nachrichten für die Fischer. Die wichtigste Einschränkung, die nannte Sinkevicius gleich selbst.
This is not the end of discussions, this is just the beginning.
Die Verhandlungen mit den Ländern und dem Parlament stünden erst am Anfang. Bis zu einer Einigung, voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte, bleiben diese Zahlen also erstmal nur Zahlenspiele.
Paul Vorreiter über die Werbetour der EU-Kommissare für Agrar und Fischerei für den EU-Wiederaufbauplan nach der Corona-Krise. Wir bleiben bei der EU und schauen auf ein zuletzt eher in den Hintergrund geratenes Thema, was aber jetzt wieder drängender wird. Heute hat die vierte Verhandlungsrunde zwischen der EU und Großbritannien zu den Beziehungen ab kommendem Jahr begonnen. Nämlich dann, wenn die Übergangsphase nach dem Austritt der Briten aus der EU vorbei ist. Peter Kapern in Brüssel. Vor allem an zwei Punkten haben sich die Verhandlungen festgefahren. Bei der Frage der Fischereirechte und beim Streit um das sogenannte Level Playing Field. Schauen wir zuerst auf Letzteres. Was genau steckt hinter diesem Streit?
Ja, die Europäische Union verlangt für einen sehr breiten, offenen Marktzugang für britische Industriegüter, nämlich ohne jegliche Zölle und ohne jegliche Quoten im Gegenzug, dass das Vereinigte Königreich schriftliche Zusicherungen gibt, dass die Briten vor der Haustür der Europäischen Union kein Dumping betreiben, um sich einen unfairen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Unternehmen verschaffen, die hier auf dem Kontinent wirtschaften. Also soll Großbritannien beispielsweise schriftlich zusichern, dass es die Umweltstandards, die Sozialstandards, die Verbraucherschutzstandards beibehält, die beide Seiten ja jetzt noch teilen im Rahmen der EU. Und ganz wichtig auch, dass es kein Subventionswettlauf gibt zwischen London und Brüssel. Das Vereinigte Königreich sagt, dass die Befürchtungen der Europäer mit Blick auf diese Dumping völlig unbegründet sind, aber London lehnt schriftliche Vereinbarungen ab mit einem ganz klaren Hinweis auf die neu gewonnene Souveränität nach dem Austritt aus der Europäischen Union. Und so stehen diese beiden Forderungen hier gegeneinander. Großbritannien wirft der EU vor, dass es von London mehr verlangt, dass die EU von London mehr Zusagen, mehr Zusicherungen verlangt als von allen anderen Handelspartnern. Und die EU erinnert die britische Regierung daran, dass sie im Prinzip diese Vereinbarung über das Level Playing Field in den Eckwerten schon abgesteckt und unterschrieben hat, nämlich im Rahmen der politischen Erklärung, die mit dem Austrittsvertrag gemeinsam ausgearbeitet worden war.
Also soweit der Konflikt um das Level Playing Field. Was steckt hinter dem Streit um die Fischereirechte?
Ja, das ist ein Thema, das die Briten als Hebel benutzen, sehr gut als Hebel benutzen können. Der Zugang zu den britischen Fischereirechten, zu den britischen Fischereigründen ist für europäische Fischer, also für die aus Frankreich, Spanien, Portugal, Belgien, Holland, Deutschland, extrem wichtig. Die fangen dort insgesamt mehr als die britischen Fischer selbst. Das soll sich nun ändern. Das hat die britische Regierung versprochen, den eigenen Fischern, auch wieder mit Verweis auf den Rückgewinn der eigenen Souveränität. Die EU verlangt ein Abkommen mit den Briten über Fischfangquoten für europäische Fischer und sagt, ohne eine solche Vereinbarung wird es kein Freihandelsabkommen geben. Und die Briten sagen, nein, wir müssen die beiden Sachen fein auseinanderhalten. Fischereirechte ist was völlig anderes als ein Freihandelsabkommen. Und bislang ist auch dort keine Lösung in Sicht, auch wenn die EU angedeutet hat, sie könnte vielleicht doch noch mal mit anderen Eckwerten in die Gespräche um die Fischereirechte ziehen.
Und trotzdem klingt das alles noch sehr weit voneinander entfernt. Wie viel Zeit bleibt für einen Kompromiss?
Eigentlich nicht viel. Ende Dezember endet die Übergangsfrist, die ja festlegt, dass Großbritannien spätestens dann auch von den allen Regelungen der Europäischen Union befreit ist, die jetzt noch gelten. Das heißt im Umkehrschluss, dass bis Ende Oktober die Texte stehen müssen. Und das ist nicht mehr viel Zeit, dass das gelingt, mag kaum noch jemand glauben. Und möglicherweise deshalb wird auf der Insel schon spekuliert, dass Boris Johnson, der britische Premierminister, Ende des Monats nach Brüssel kommt, um mit der EU-Spitze direkte persönliche Verhandlungen aufzunehmen. Da will man sowas machen wie ein Stocktaking, schauen, wie weit sind wir und haben wir überhaupt noch Chancen, zu einem Abkommen zu gelangen.
Peter Kapern aus unserem Brüsseler Büro, vielen Dank. Nach und nach öffnen die Länder wieder ihre Grenzen und auch Kontaktbeschränkungen werden immer weiter gelockert. Die einen haben Bauchschmerzen damit, weil sie eine zweite Corona-Welle befürchten. Diejenigen, die vom Tourismus abhängen, vor allen Dingen die hoffen, dass sie jetzt endlich wieder Geld verdienen können. Michael Watzke hat sich in Bayern über die Lage der Restaurant- und Hotelbetreiber an Pfingsten informiert.
Wir haben harte Zeiten gehabt, natürlich,
sagt der Münchner Hotelmanager Fahad Ibrahimzada.
Ab Mitte März, da sind die Buchungen 100% alles zurückgegangen. Wir haben ein komplett leeres Hotel gehabt.
Ibrahimzada ist Direktor des hübschen Münchner Innenstadthotels Auerbacher Hof. Für ihn ist der jetzt beginnende Juni ein Monat der Wahrheit.
Dieser Monat Juni wird sich mal zeigen, nach den ganzen Lockerungen, wie weit die Geschäfte wieder sich erholen können. Und deshalb bin ich sehr gespannt, um zu sehen, wann wir die ersten Touristen wieder zu Besuch bekommen. Noch haben wir reine Geschäftsreisende im Moment im Haus.
Ibrahimzada konnte sein Hotel nur deshalb über Wasser halten, weil eine Baufirma für ihre Handwerker auf der benachbarten Großbaustelle Unterkünfte suchte. Viele andere Münchner Hotels sind mangels Buchungen noch dicht.
Wann die wieder aufmachen, weiß ich nicht. Aber es ist halt heute auf morgen kann sich die Situation wieder ändern. Sobald mehr Geschäftsreisende und hoffentlich auch bald wieder die Touristen im Lande sind, dann geht es wieder rund. Aber im Moment die haben immer noch jetzt geschlossen.
Mit den Touristen war es über Pfingsten ein seltsames Bild. Bestimmte Urlauber-Hotspots in Bayern, zum Beispiel das Schloss Neuschwanstein bei Füssen, waren vollkommen überlaufen, sagt der Kemptener Polizeipressesprecher Dominik Geißler. Und das galt für viele Allgäuer Alpenrandgemeinden.
Beispielsweise haben wir einen Hotspot bei Oberstdorf. Das ist ein kleiner Ort, der heißt Reichenbach. Und von dort aus brechen viele Wanderer auf in die Allgäuer Berge. Und da hatten wir an einer kleinen Ortsverbindungsstraße 180 Fahrzeuge, die teilweise die komplette Kreisstraße zupackten. Also es war kein Durchkommen für weitere Verkehrsteilnehmer mehr möglich. Und damals mussten 180 Fahrzeuge verwarnt werden von den Kollegen.
Gleichzeitig bildeten sich auf den Autobahnen im Süden weniger Staus als befürchtet, sagt Johannes Boos vom ADAC. Zwar seien über die Pfingsttage 8-mal mehr Autos unterwegs gewesen als über Ostern.
Aber verglichen mit Pfingsten des vergangenen Jahres war deutlich weniger los. Der ADAC hat etwa die Hälfte der Staus gezählt im Vergleich zum vergangenen Jahr. Weil der gesamte Transitverkehr im Prinzip wegfällt. Alle Urlauber, die ansonsten zu diesem Zeitpunkt schon aus Skandinavien zum Beispiel, durch Deutschland, weiter Richtung Österreich, in die Schweiz, nach Italien fahren, die sind in diesem Jahr quasi gar nicht unterwegs.
Die meisten Hoteliers und Gastronomen in Bayern hoffen, dass in den nächsten Tagen noch mehr Urlauber in den deutschen Süden fahren als bisher. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hatte im Vorfeld sogar Reisegutscheine ins Gespräch gebracht, war aber von seiner eigenen Partei dabei ausgebremst worden. Der CSU-Chef hofft dennoch, dass Nord-, West- und ostdeutsche Urlauber dem bayerischen Tourismus auf die Sprünge helfen.
Wissen Sie, vor einigen Wochen haben viele gesagt und uns zugerufen, holt uns heim. Jetzt sind alle da, jetzt kann man auch mal eine Zeit lang da bleiben und den Urlaub auch am Pfingsten mal so genießen, die in Bayern ist.
Bisher sind es aber vor allem Tagesausflügler aus Bayern und Baden-Württemberg, die für volle Parkplätze an den Bergbahnen in Garmisch und Berchtesgaden sorgen. Für die Hoteliers brachte das sonnige Pfingstwochenende noch keine Wiederauferstehung. Viele haben deshalb die Preise gesenkt. Bei Fahad Ibrahim Sada vom Münchner Hotel Auerbacher Hof gibt es ein hübsches Einzelzimmer schon für rund 50 Euro.
Wir müssen die Preise runtergehen, weil jetzt ist ein Kampf um jeden Gast. Und natürlich, man kann nicht die Preise teurer machen, wo die Menschen sich so wenig bewegen und so wenig Gäste da sind.
Heute hat Ibrahim Sada seine ersten Urlaubsgäste begrüßt. Ein Touristenpärchen aus Aachen. Hoffentlich, sagt er, kommen bald mehr.
Michael Watzke mit einer Bilanz der Tourismuswirtschaft zu Pfingsten war das. Und jetzt schauen wir auf den Börsentag zusammen mit Dorothee Holz in Frankfurt. Frau Holz, gestern hat der Aufsichtsrat der Lufthansa Zustimmung gegeben für das Rettungspaket der Bundesregierung. Beim ersten Mal hat der Aufsichtsrat ja noch die Zustimmung verweigert, dieses Mal nicht. Warum jetzt der Sinneswandel und wie kommt es bei den Anlegern an?
Ja, das liegt ganz klar an den Zugeständnissen der EU-Kommission, die ja über den Wettbewerb wacht. Die EU wollte von der Lufthansa ursprünglich verlangen, dass sie insgesamt 80 Start- und Landerechte an Wettbewerber abgibt. Das hat beim Unternehmen und in Berlin zu einem Aufschrei geführt. Jetzt sind es rund 24, also deutlich weniger. An den wichtigen Flughäfen Frankfurt und München am 25. Juni müssen die Aktionäre noch zustimmen. Dann wäre der Deal durch und die Lufthansa gerettet. Die Pilotengewerkschaft bezeichnet das Paket als alternativlos. Das ist durchaus an die Adresse der Eigentümer gerichtet. Macht jetzt bloß keinen Strich durch die Rechnung. Die Aktien reagieren positiv, legen an der Spitze um über 8% zu. Kurz vor Schluss geht es noch um 4% hoch. Aber von diesem Zwischenschritt profitieren auch der Triebwerkbauer MTU, die Aktien an der DAX-Spitze und Airbus. Airbus-Aktien schießen um 12% nach oben.
Und nicht nur diese Aktien, sondern insgesamt ist ja die Stimmung gerade sehr gut. Als wenn es keine Corona-Krise mehr gäbe. Was passiert da gerade?
Ja, das könnte man fast meinen. Die Börse hat schon vor 2 Wochen den Schalter umgelegt in Richtung Wirtschaftsaufschwung. Die Lockerungen, die ja fast überall auf der Welt erfolgen, sorgen dafür, dass die Wirtschaft wieder langsam Tritt fasst, mit Betonung auf langsam. Denn in diesem Jahr geht es ja dramatisch nach unten. Und ob sich die Wirtschaft danach schnell und stark erholt, das ist noch nicht ausgemacht, aber das viele Geld, das Notenbanken und Staaten in die Wirtschaft pumpen, das kann dabei helfen. Die Bundesregierung ist ja gerade dabei, ein Konjunkturpaket im Umfang von bis zu 100 Milliarden Euro auf den Weg zu bringen. Das alles treibt den DAX um 3,5% nach oben auf knapp 12.000 Punkte.
Apropos Konjunkturpaket, noch wissen wir nichts, aber es sieht ja danach aus, dass es in irgendeiner Weise Autokaufprämie geben wird. Schauen wir doch mal an der Stelle, wie die Autowerte stehen.
Also Besitzer von Autoaktien, die haben diese Prämie quasi schon eingepreist. Daimler-Aktien legen um 7,5% zu. Sogar VW-Papiere sind sehr gefragt, obwohl dem Konzern in den USA wegen des Dieselskandals weitere Prozesse drohen könnten. Aber das blendet die Börse heute aus.
Henkel hat heute bekannt gemacht, dass der Konzern weder Mitarbeiter entlässt noch Kurzarbeit beantragt. Wird sowas positiv gesehen?
Das lässt zwei Herzen schlagen in der Anlegerbrust. Einerseits ist es positiv, aber man hat auch Zweifel, ob Henkel tatsächlich gut aus der Krise rauskommt. Deshalb nur ein Aufschlag von 0,5%. Der Euro ist dafür aber sehr gefragt. Der Euro bei fast 1,12 Dollar. Anleihen werden verkauft. Die Umlaufrendite steigt um 2 Basispunkte auf minus 0,39% und Gold verteuert sich auf 1744 Dollar.
Danke, Dorothee Holz, unsere Börsenreporterin. Und das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft mit Jessica Sturmeck. Hier geht's jetzt gleich weiter mit Kultur heute und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.